Okay, heute möchte ich mit euch über Sehnsucht sprechen. So, mal gucken, ob es funktioniert. Jawohl. Sehr gut. Über Sehnsucht sprechen und dehnbarer Begriff kann man in alle Richtungen das betrachten. Aber ich möchte, wir werden anfangen mit der Definition von Sehnsucht und dann sehen wir, wie das wie viel Zeit wir haben und dann wie das sich entwickelt, wo Gott uns hinführen möchte. So, Wikipedia, Sehnsucht, Mittelhochdeutsch, Sehnsucht, also ohne H oder mit einem H danach, als Krankheit der schmerzlichen Verlangens, ist ein inniges Verlangen nach einer Person, einer Sache, einem Zustand oder einer Zeitspanne, die bzw. den man liebt oder begehrt. Sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Also ich kenne das von den Leuten, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, manchmal, wenn man mir Sachen sagt, vor allem auf der Arbeit, ich verstehe das immer ein bisschen verzögert, weil ich den Satz wiederhole in meinem Kopf. Also ich lese für uns, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, lese ich nochmal. Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach einer Person, einer Sache, einem Zustand oder einer Zeitspanne, die bzw. den man liebt oder begehrt, sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Jetzt ist es klar, glaube ich. Okay. Ja, da sind viele Sachen da drin und ich fange an mit Zeitspanne. Ich kann mich erinnern, also als ich klein war, ich war in einer Schule, hier ist Internat ein bisschen negativ gesehen, aber bei uns ist Internat ist schon Luxus. Also meine Eltern, ich hatte die Gnade, dass also meine Eltern das leisten konnten. Okay, nachher hatte ich Stipendium. Stipendium war einfach, du hast gute Note, dann zahlen die Eltern nur die Hälfte von den Schulgebühren. Und ich hatte halt die ganze Zeit bis Abi Stipendium. Auf jeden Fall, ich war da mit 12 schon und ich weiß, bis 15 ungefähr, also von 12 bis 15, bis ich 15 wurde, habe ich wie man in den Filmen im Gefängnis kennt, also ich war noch nicht im Gefängnis, kennt das nur von den Movies, dass die Gefängnisleute machen immer Striche. Und so habe ich das gemacht im Internat. Praktisch bis zu der Zeit, wo ich zu meinen Eltern, zu meiner Familie fahre. Und ich habe nachts immer geweint. Ich habe immer geweint, das war so furchtbar. Und als ich 15 wurde, war dann egal, wo ich war, zu Hause oder bei den Freunden, also da war dann egal. Zeitspanne. Sehnsucht, Zeitspanne. Und das war für mich so eine Sache. Und ich erinnere mich auch noch, wo die Filiale von der Firma, wo ich arbeite, in Frankreich gegründet wurde. Am Anfang war die Überlegung, dass ich dahin ziehe. Und dann war ich, glaube ich, 7 oder 8 Monate da. Und das war nicht leicht. Das war nicht leicht, diese Wartezeit. Und am Ende, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das nicht. Ich gehe nicht nach Frankreich. Und dann war dann die Spekulation, okay, du gehst zurück, was machen wir? Das war mir egal, ich wollte nur nach Hause. Und ich habe, glaube ich, danach 3 Monate da verbracht, das war hart. Das war wirklich hart. Und wir alle kennen solche Situationen, also brauche ich nicht da noch weiter drauf zu gehen. Zustand. Eine der blödesten Zustände, die man nicht gerne hat, ist, wenn man pleite ist, wenn man kein Geld hat. Wer kennt das? Ich kenne das sehr gut. Also, oh, wir haben hier nur reiche Leute, sehr schön. Ich habe vielleicht 5 Finger gezählt. Also ich kenne das sehr gut und ich hab mal so sehr weit gesucht. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ich hoffe, man kann das sehr gut sehen. Ja, sehr gut. Das ist also praktisch, als ich nach Deutschland gekommen bin, nach dem Abi, leider, nachdem ich mein Visum erhalten habe, hat mein Vater seinen Job verloren. Also war alles ein bisschen, praktisch 1 Monat, bevor ich weggeflogen bin. Das war alles nicht so einfach. Also hatten wir nur so bestimmte Betrag und das war mein, am Anfang habe ich im Studentenwerk gewohnt und dann musste ich ja so also ein bisschen Spaß machen, Maßnahme. Und das war mein erstes Zimmer nach dem Studentenwerk und das war mein Regal, Wohnzimmerregal. Schön, ne? Tabea, kennst du das noch? Ja, das hast du mir geschenkt, wie du wirst. Und, okay, da warst du 9 oder so. Das ist schon lange her. Auf alle Fälle, und du, ich glaube, ich hab das bis heute noch. Und hier sind die, noch zurück, hier sind noch die Bücher und Musik, also das ist Musik, Lobpreis, Liebe, das war immer so schon in meiner Jugend. Und dann, als ich die Predigt vorbereitet habe, kam mir noch in Gedanken zurück. Ich war der einzige Schüler in meiner Schule, dem, ich glaube, auf Deutsch gibt es das auch, wenn man Deutscharbeit schreibt, bei uns, wenn man Französischarbeit schreibt, das dauert 4 Stunden oder so. Und ich war der Einzige, dem es erlaubt war, mit Musik zu arbeiten. So weit ging das. Also, für mich Musik ist Entspannung pur. Also bis heute ist immer noch so. Genau, deswegen halt so, seid ihr da. Und ja. Und hier ist halt so praktisch kein Geld für irgendein Poster, aber habe ich einfach ein Blatt genommen und hier mit Klebeband dahinter, hier stand meine Familie. Ich konnte nicht so viel Deutsch, nur in Gegenwart sprechen. Alles, was man mit mir gesagt hat in Vergangenheit oder in, das Schlimmste war Konjunktiv 2. Oh, ich weiß noch, als ich habe ja Fußball gespielt, sehen wir noch, wenn das anfing, ja, der Trainer hat vor dem Spiel gesprochen, das war für mich Horror, ich habe kein Wort verstanden. Dann hat er mit hätte und das gesprochen und das war für mich, ich habe nichts verstanden. Und dann am Ende fragt er immer, Allah, hast du verstanden? Ja, ja. Und dann, das war halt so. Und naja, genau, aber wie ihr seht, ordentlich. Vielleicht hält das nur 3 Tage, aber egal, am Anfang ist ordentlich. Genauso hier weiter. Das war mein Schrank, schön, ne, ordentlich. Ja. Wie wieder? Auf jeden Fall hier, das ist bis heute noch so. Ich glaube, ich habe mehr, wie soll ich das nennen, so Haarprodukte und alles als meine Frau, also das glaubt ihr nicht. Das ist bis heute noch so. Und hier Fußballschuhe, 2 Stück, hier Sneakers und dann hier Winterschuhe. Wir sind ja in Klausterlund. Genau, das habe ich von meiner Mutter. Also die hat. Ich bin so aufgewachsen, jeden Samstag war Aufräumen angesagt, also jeder hat seinen Schrank, jeden Samstag haben wir das gemacht. Und bei mir, ich glaube, ich war von meinen Geschwistern, wir sind 5, der Einzige, wo das immer nur so vielleicht 3 Tage gehalten hat. Ich glaube, bis heute ist es noch so, das muss ich meine Frau fragen. Das hält nur 3 Tage und dann ist wieder Chaos. Ja, was habe ich noch für Bilder? Jo, kann man schlecht erkennen, aber das war dann mein Bett. Also sehr spartanisch, aber ich habe mich wohl gefühlt. Es war nicht viel. Ja, aber ich habe es genossen trotzdem. Ich hab Sachen erlebt. In meiner Kindheit hatte ich alles. Meine Eltern, also durchschnittlich, also in Afrika so Durchschnitt, also normal. Und ich hatte aber alles in meiner Kindheit. Dann kam ich hier. Es war eine schöne Schule, sage ich mal. Ich habe viel gelernt und das hat auch viel in meiner Persönlichkeit geändert. Und ich sage Gott danke dafür. Kein Geld, Pleite, aber ich habe trotzdem genossen. Oder Krankheit, das kennen wir alle. Das dauert, man weiß nicht wie, man betet Jahre. Kein Ausweg oder man wünscht sich, dass das auch, manche gehen sogar so weit, dass sie sich den Tod wünschen. So schlimm ist das, wenn man krank ist. So weit geht man, dass man denkt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte sterben. Sehnsucht. Dann, ich habe hier noch einen Punkt, Zustand, den wir uns nicht wünschen, in der Ehe, das läuft nicht gut. Will keine Datin bleiben, das wissen wir alle. Und das, manchmal geht das, die Harmonie kommt nicht zurück, ist leider so. Und all diese Sachen, das wünscht man sich nicht. Es gibt viele Beispiele. Und dann steht noch hier, Sache, die man sich wünscht. Ah, da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mal noch ein paar Bilder. Es gibt ja ein paar Leute, die Leute bei den Bildern, die sich angesprochen hier fühlen werden, wenn nur schmunzen, aber ich sage keinen Namen. Also man wünscht sich ja jede Menge Sachen. Es gibt viele Möglichkeiten, alles Mögliche. Ne? Also das wissen jeder wünscht sich was. Es gibt keiner, glaube ich, der sich hier nichts wünscht. Also das glaube ich nicht. Der sagt, ich habe alles, das glaube ich nicht. Also das habe ich, das ist schön, ne? Ich gucke mal, wer schmunzt hier? Okay, ich sehe schon, die haben das erkannt. Okay, vielleicht, nee, das ist zu viel vielleicht. Oder das hier. Ah. Okay. Alle schmunzen, okay. Oder das hier. Das ist meine Welt, das ist cool. Das sieht man nicht so gut, also irgendwie egal. Man wünscht sich Sachen. Man wünscht sich Sachen. Als erstes steht Personen. Das kennt man ja. Es muss nicht Familie sein, aber Leute, zu denen man halt so eine starke Beziehung aufgebaut hat, wenn man sie verlässt, das ist schmerzhaft. Das tut weh und das wünscht man sich gar nicht. Am besten, genauso wie wenn die Leute hier die Gemeinde verlassen, dann geht's los, oh, kommen Tränen und man wünscht sich eigentlich, dass sie hier in der Gemeinde bleiben und dass sie nicht weggehen und so weiter, aber so ist es. Sehnsucht. Es steht, sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Ich weiß noch, als ich in Lyon war, das tut weh. Ich habe in meinem Herz, das habe ich noch nie gehabt, ich habe so eine Sehnsucht nach meiner Frau gehabt, ich habe Herzschmerzen gehabt. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe sie sogar gleich hier Skype, ich habe sie gleich angerufen, um ihr das zu erzählen. Das habe ich noch nie gehabt. Das tut weh. Und jetzt kommen wir zurück. Das war nur die Einleitung. Das kriegen wir hin. jetzt kommen wir zurück. Wonach sehen wir uns denn in der Gemeinde? Was wünschen wir uns in unserer Gemeinde? Also wir haben ja hier viele Gäste, es muss nicht hier sein oder da, wo wir zu Hause sind. Was wollen wir in der Gemeinde haben? Was sind denn für Wünsche? Da ist auch die Liste lang. Aber ich glaube, ich werde vielleicht nur ein paar Beispiele nennen. Das ist halt so rhetorisch, da muss jeder dann halt so für sich gucken. Welche Träume, also ich komme in eine Gemeinde rein, welche Träume hatte ich am Anfang? Oh, super Gemeinde, ich fühle mich wohl. Welche Träume hatte ich? Oder welche Vorstellungen hatte ich? Ja, ich möchte, dass das so, so ist. Oder vielleicht sogar Wünsche. Und dann, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das Blöde mit der Erfahrung ist, man hat eine Erfahrung gemacht, es war positiv, juhu, ich weiß, es funktioniert. Oder ich habe eine blöde Erfahrung gemacht, es ist negativ, ich weiß, es funktioniert nicht. Also was mache ich? Ich gebe auf. Alles, was ich habe oder erlebe, ich ziehe die sofort in einem Schuhladen und ich weiß, es funktioniert nicht. Ich komme in eine Gemeinde, hatte ich am Anfang Träume, ich habe mich voll investiert, habe damit gearbeitet, aber das, was ich als Wünsche, Vorstellung, Träume hatte, das hat nicht geklappt. Also was mache ich? Ich gebe auf. Oder ich hatte das schon in einer anderen Gemeinde, jetzt komme ich in der Gemeinde, dann denke ich mir, es funktioniert nicht. Die zweite Möglichkeit ist, ich bin der Meinung, dass, wie ich das sehe, es ist der richtige Weg, also es ist der richtige Weg und wir sind jetzt hier, weiß nicht, vielleicht über 50 ungefähr, hoffe ich, ihr alle habt Unrecht. Und was mache ich dann? Mit Gewalt jetzt möchte ich also meinen Wille durchsetzen. Also ich fange an, also Unruhe zu stiften und dann beschwere mich nur über alles und so weiter. Das kennt ihr ja. Ich habe, ein Beispiel in meinem Kopf, also irgendwas, was ich hier erlebt habe. Das ist so eine Sache, wo ich bin in der Gemeinde eigentlich, seitdem ich in Deutschland bin und ich habe viele Sachen gelernt. Und eine Sache, wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist Unterordnung. Das ist hart. Das Unterordnen heißt, das, was du denkst, du hast einen Vorgesetzten, okay, auf der Arbeit geht ja leicht, weil man weiß, wenn man sich in die Unterordnet, dann fliegt man raus. Also das ist ja, das ist einfach. Also da kann der Chef einfach sagen, alle, aber hier in der Gemeinde, das ist keine Arbeitsstelle. Und da muss man lernen. Und ich weiß noch, vor 2 Jahren oder so, während der Fasten- und Gebetswoche hier, war mir deutlich, ich habe echt während der Gebetsfastenwoche für mich privat so viele Sachen erlebt und eine von den Sachen war halt so deutlich, damals war noch Olaf im Ältesten-Team und ja, ich soll für mich erkennen in meinem Herz, dass ich mich wie sagt man auf Deutsch, ihr werdet korrigieren in eure Köpfe, unter Frank, Pastor Andreas, Dr. Rao da, also Dr. ist Eme, Eme und Olaf, dass ich mich unterordne. Ich soll das, der soll mir für mich bewusst sein. Ich soll mich unterordnen. Ich weiß nicht, ich glaube, im Lobpreisteam, wer ist da seit, ich sag mal so 5 Jahre, 6 Jahre im Lobpreisteam? 1, 2, 3. Okay. Ja, Doktor, dein Chantal auch. Ihr könnt euch an einem, Alain hatte mal so einen super Abend gemacht, wo er alles zusammen getrommelt hatte, weil er ein paar Sachen hatte, so, die er ankündigen wollte. Könnt ihr euch daran erinnern? Das ist ein bisschen lange her, ne? Das war noch in den alten Gemeinderäumen. Und zwar, weil ich einfach der Meinung war, einige Sachen nicht gut bzw. richtig laufen. Also was habe ich gemacht? Rundmail geschrieben, lass uns so und so und so treffen. Ich glaube, wir hatten Probe und dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen vorher. Ich habe mal so ein paar, jetzt, wie heißt das auf Deutsch? Tachilis reden, ne? Das liebe ich. Das habe ich dann organisiert. Und dann bin ich gekommen, dann habe ich meine Punkte gesagt, habe ich aufgelistet, okay, die und die Punkte, da sollte man ändern und so weiter. Manche Leute waren begeistert, manche nicht. Und ich denke mir, damals war Ola für Lobpreisteam verantwortlich, der Arme damals, also auch wenn es richtig ist, das ist falsch. Auch wenn ich recht habe, der Weg ist falsch. Da sind Sachen, wenn du drin bist, also diese, wie heißt es, Euphorie, da blickst du gar nicht, du denkst, okay, ich habe recht und so weiter. Das war falsch. Und heute bin ich glücklich. Ich bin glücklich, dass Gott mir gelernt hat, nein, es geht in eine Gemeinde oder in eine Gruppe, wo die Leute sich treffen, um Gott zu erleben. Nicht um eine Person. Es geht nicht um mich, sondern es geht um das Reich Gottes. Und es geht um seine Gerechtigkeit. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, ja, allein sieht das so, also müssen alle jetzt so machen. Nein. Sehnsucht, Vorstellung, Träume in der Gemeinde. Haben wir denn aufgegeben? Oder sind wir jetzt dabei, dass wir jetzt also mit Gewalt jetzt, ja. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte. Ich erzähle sie, da kann man nur nachlesen. Ich mache eine Kurzfassung von der Geschichte. Das ist in der Bibel, in Jesaja. Fängt ab so, glaube ich, 36, Kapitel 36 fängt an. Das ist die Geschichte von König Hiskia und Prophet Jesaja und damals König Assyrien oder was da. Ja. Es ging darum, dass Jerusalem erobert werden sollte von Assyrien. Also schickt der König einfach seine Leute, okay, und sagt, das ist ja einfach, ich kann kommen und Krieg führen oder ich kann kommen und drohen und die Leute kapitulieren ohne Krieg und dann habe ich vieles gespart, da brauche ich nicht. Also das hat er versucht, also hat er Leute geschickt, um zu drohen und so weiter. Er ging sogar so weit, es steht in der Bibel, dass er sagt, lass dich nicht von deinem Gott verführen, dass du gegen mich bestehen kannst. Das ist krass, nicht? Das sagt der König von Assyrien. Lass dich nicht von deinem Gott verführen. Du hast sowieso keine Chance, du hast keinen Soldaten mehr und ich habe mehr Soldaten und so weiter. Und der König Hiskia damals, er hat, man liest in der Geschichte, dass immer wenn irgendwas los war, sofort hatte, die haben ja diese Gewohnheit gehabt, so irgendwelche Gewänder, Fasten und so weiter. Und sofort im Gebet hat er Gott gesucht und dann hat er dann hier Prophet Jesaja geholt. Ja, was soll ich machen und so weiter, was soll ich machen? Und das war dann halt so, die Antwort war dann, immer war die Antwort, hab keine Angst. Das war immer die Antwort. Aber Tatsache ist, dass er Hunderte von Tausende von Soldaten hat und damals hatte Israel nicht so viel. Aber Gott sagt, hab eine Angst. Die Geschichte geht so weiter. Irgendwo liest man, auf jeden Fall in meiner Bibel liest man, dass Gott hat dann seinen Engel geschickt und der Engel hat 185.000 Soldaten getötet. Das ist krass, oder? Gott ist souverän. Das finde ich klasse. Gott ist souverän. Das geht, man kann noch weiter lesen. Hiskia wurde krank, der König wurde krank. Also hat Gott ihm gesagt, pass mal auf, jetzt ist deine Zeit um. Also du stirbst, brauchst du gar nicht hier kämpfen und so weiter. Deine Zeit ist um. Was macht er? Immer wieder Gewände, Fasten und Gebet. Jetzt hat Jesaja ihm das gesagt, du stirbst. Das ist jetzt Feierabend. Wenn der Prophet kommt zu mir und sagt, ich sterbe, das ist Feierabend. Was macht er? Er geht und betet. Er fleht Gott an, bitte, bitte. Ändere meine Situation. Man liest in der Bibel auch, dass sein Leben um 15 Jahre verlängert wurde. Das finde ich krass. Natürlich in der Geschichte, wenn man liest, wenn jemand eine Geschichte erzählt, das ist immer so, Zeitfaktor ist schwierig halt so zu messen. Man kann schlecht so die Zeit messen, man hört nur, das ist passiert und dann wurde geheilt und so weiter. Und die Zeit dazwischen weiß man nicht. Aber für ihn, er hatte Sache, die er, wonach er sich gesinnt hat, Heilung natürlich und dann hier das, der Krieg mit dem König, wollte er nicht haben. Und Gott hat ihn, ich sag mal so, gerettet. Jetzt lesen wir, wo nach dieser ganzen Geschichte da, natürlich der König hat Fehler gemacht, lesen wir, Jesaja sagt zu dem Volk, habt ihr denn vergessen, wer Gott ist? Es geht ja nicht darum, dass, nicht dass man falsch versteht, es geht nicht darum, dass die Sache klappen. Das also, dass ich habe eine Vorstellung, ich habe einen Traum und das muss funktionieren. Nein, es geht darum, dass Gott souverän ist. Das heißt, egal was passiert, geht es darum, dass Gott souverän ist. Das ist der Punkt. Nicht das also, ja, jetzt will ich so ein Auto haben, okay, gefällt mir, das muss klappen und so weiter. Nein, Gott ist souverän. Und meiner Meinung nach, um zu verstehen, beziehungsweise zu wissen, dass Gott souverän ist, ich kann das nur wissen, wenn ich bei Gott bin. In meinem Leben, also wenn es mir so schlecht geht, wenn es mir schlecht geht und ich habe nur da Stress und so weiter und ich konzentriere mich darauf, nachzudenken, das wird schlimmer. Das wird nur, also dann entdeckst du nur das, das wird nur schlimmer. Das heißt, es ist als ob, wie man so schön sagt, das ist so Eisberg und dann machst du so Tauanzug und dann guckst du runter, das wird immer größer, größer, größer. So ist es. So ist es also. Aber sobald ich dann anfange, zu Gott zu kommen, das heißt, ich komme zu Gott, ich treffe die Entscheidung, zu Gott zu kommen, plötzlich geht es mir gut. Das ist das Krasse, dieser Eisberg ist da, aber es geht mir plötzlich gut. Plötzlich geht es mir gut. Und all das wollte dann Jesaja ihnen sagen und wir lesen, wer hat da eine Bibel oder Pascal, können wir bitte Jesaja 40, 28 bis 31. Wer kann sehr gut lesen?
Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Ich liebe diese Stelle, ich liebe das und ich meine, wir sind ja in der Pfingstgemeinde, weil ich habe mir gedacht, wir kommen in der Gemeinde und es geht uns gut, aber eins dürfen wir nicht vergessen, das was die Bibel sagt, es ist wahr, hier steht, das war im Alten Testament, also ich glaube, dass der Heilige Geist war auch noch da, war schon da, sage ich mal so, nicht noch. Auf jeden Fall heute, die Propheten von damals wollten das sehen. Sie haben das geahnt. Gott hat ihnen gezeigt, was der Heilige Geist macht. Und wir dürfen das heute erleben. Aber wir wollen nicht die Entscheidung treffen, das zu erleben. Genauso wie bei der Bekehrung. Wenn man sagt, ja, du kennst Gott nicht, du hörst, oh, pff, der hat eine Beziehung zu Gott und so weiter, aber du weißt, du verstehst gar nicht, worum es geht. Aber dann, Gott braucht deine Entscheidung. Er kann dich nicht ziehen, komm zu mir. Nein, er braucht deine Entscheidung. Genauso ist es. In Hoffnung für alle steht, die hier alle ihre Hoffnung auf den Herrn, hier steht, glaube ich, auf den Herrn harren. Ne? Das ist ja das Gleiche. Ja, für die hier, ne, Deutsch nicht als Muttersprache, muss man immer zweimal gucken. Also alle ihre Hoffnung auf Gott. Ich muss entscheiden. Ich muss jeden Tag entscheiden. Das geht nicht halt so, ich bin Christ geworden und jetzt läuft das so. Ja. Nein, du musst entscheiden. Du musst entscheiden. Und du musst entscheiden, es ist da nicht du musst, du sollst oder du darfst. Ne? Ich weiß auch, als ich Deutsch gelernt habe, Modalverben, das war furchtbar. Das war furchtbar. Und dann habe ich die Nachbarn, die Deutsche, ich wollte irgendwas sagen, ich kenne ja die Unterschiede nicht, und dann habe ich irgendwas gesagt und ich wollte eigentlich sagen, jemand hat gesagt, er soll irgendwas tun, dann komme ich und ich sage, du musst. Für einen Deutschen, das ist der Schlimmste, was sie sagen kann. Er muss irgendwann tun. Ah ja, dann habe ich ihm aufgeschrieben, okay, was bedeutet müssen, was bedeutet wollen, was bedeutet sollen und so weiter. Okay. Nochmal. Ich bilde nochmal den Satz richtig. Also, wir sollen uns entscheiden. Es ist eine Entscheidung, meine ganze Hoffnung auf Gott zu lassen. Ja, das geht nicht so. Und es ist eine Entscheidung, dass Gott zuzulassen, dass Gott in meinem Leben wirkt. Und ich habe, sehr gut. Wir sind noch gut im Zeit. Gerade die Hälfte der Zeit, ne? Ich hab geguckt, hier ist ja die Rede von Adler. Man redet ja von Adler. Das kennen wir ja wahrscheinlich, dass der Adler, die können sehr weit sehen. Und irgendwo stand, hat ein Wissenschaftler geschrieben, dass wenn ein Adler lesen könnte, er wäre in der Lage, aus mehr als 100 Meter Buchstabe in einem Buch zu entziffern. Da kam mir diese Stelle, das kam mir das...
Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
Die Zukunft, und das ist wahr. Wer hat das schon erlebt, dass der Heilige Geist dir die Zukunft zeigt? Eine Warnung sogar, irgendwas wie schieflaufen. Das ist wahr. Aber Gott möchte, dass du dich entscheidest. Er möchte, dass er kann dich nicht zwingen, irgendwas zu tun. Er braucht eine Entscheidung. Wenn du sagst ja, dann macht er das. Und dann, hier habt ihr bestimmt schon gelesen, ne, da steht, Adler ohne großen Aufwand können sie große. Das ist krass. Und so ist es mit Gott. Aber Gott braucht deine Entscheidung. Möchtest du, wie ich damals, vielleicht mache ich noch an mancher Stelle heute noch so, aber ich möchte, dass Gott mir das zeigt und dass das in Ordnung gebracht wird. Dass ich also durch eigene Kraft, jetzt will ich hier, dass das also gemacht wird, wie ich es denke. Aber irgendwann, haben wir ja vorhin gelesen, Hoffnung für alle steht, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Das ist so, haben wir oft gesehen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen wie Adler sein. Wir wollen aus 100 Meter Buchstabe in Bücher. Das heißt, wir können schon aus 100 Meter das lesen. Und die Leute wissen noch nicht, aber wir wissen schon. Wenn sie da ankommen, haben wir das schon längst gewusst. Und wir wollen nicht aus eigener Kraft fliegen, sondern mit Gottes Kraft wollen wir fliegen. Und das ist möglich. Das ist möglich. Das ist möglich. Das ist eigentlich all das, was ich für heute hatte. Und ich möchte euch Mut machen. Wir werden im Sommer so eine Art Serie, so Predigtserie haben. Es wird um Gemeinde gehen. Wie war die Gemeinde damals? Wie ist die Gemeinde heute? Wie ist Gemeindeleben heute und so weiter? Und das ist so eine Art Vorbereitung dazu. Dienen in der Gemeinde ist wichtig. Die Gemeinde braucht jede von uns. Es gibt Leute, die, okay, ich kenne sie, seitdem ich nur hier bin, aber die schon vor meiner Zeit hier in der Gemeinde sind und sie sind bis heute noch da. Sie haben bis jetzt jedes Gesicht ertragen. Sie haben bis jetzt jede Laune ertragen müssen. Und sie sind immer noch da und sie dienen. Und solange ich hier bin, möchte ich es tun. Ich möchte nicht nur hier reinkommen und weggehen. Ich weiß noch, als ich noch hier gewohnt habe, ganz am Anfang, da waren, ich glaube, nur zwei Leute haben Lobpreis gemacht, glaube ich. Olaf und dann Nob und Moi, nee, das war, German auch, genau. German haben auch Lobpreis gemacht und so. Dann, glaube ich, Frank hatte die Idee, ja, lass uns doch irgendwie einen Trommel holen und so weiter. Und ich war so laut, dass ich in den alten Gemeinderäumen immer hinten spielen musste. Praktisch also, hier seid ihr und ich war dann hinten, nee, und die Musiker waren hier vorne. Ich habe Spaß dran gehabt und das war schön. Und als Student haben wir auch gerne gepustet und ich weiß noch manchmal, wo ich dann meinen Gemeindeschlüssel hatte, bin ich manchmal Freitag in die Gemeinde gekommen und ich habe, ich kann nicht so gut Klavier spielen, aber ich habe vielleicht von 11 bis 4 Uhr, könnt ihr euch vorstellen, Klavier geübt und gespielt. Und manchmal habe ich dann Lieder geübt, so 5 Stunden, und dann am Sonntag habe ich mich hingesessen und habe gespielt. Okay, Martina fand das vielleicht furchtbar, aber sie hat trotzdem gesagt, gut gemacht. Also so war das. Und die Gemeinde braucht jede von uns. Aber wir dürfen mit dem Heiligen Geist das tun. Nicht aus eigener Kraft. Lass uns aufstehen. Lobpreisteam kann dann nach vorne kommen und dann... Ich möchte dann beten und dann machen wir weiter mit dem Lobpreis dann. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du weißt, wonach wir uns sehnen, Herr, und dass du weißt, was wir uns privat wünschen, Herr, und das, wo wir deine Hand brauchen, Herr. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du souverän bist, Herr, und dass du weißt, in welcher Not wir sind und dass du weißt, das, was wir durchmachen, das kennst du, Herr. Du kennst unsere Tränen, Herr. Du kennst die Nächte, wo wir nicht schlafen, Jesus. Du weißt, dass wir kein Geld haben vielleicht, oder du weißt, dass wir in der Ehe Schwierigkeiten haben, Herr. Du weißt, dass wir sogar im Studium, dass das nicht so weitergeht, wie wir es wollen, Herr. Du weißt, dass unsere Familie, dass es ihnen nicht gut geht. Das alles weißt du, Herr. Und das wollen wir zu dir bringen. Genau wie der König Hiskia damals, Herr. Wir kommen zu dir, wir rennen zu dir, Herr. Vater, und lass das dein Wort, dass dein Wort in unser Leben sich verherrliche. Wir wollen uns heute entscheiden, zu dir zu kommen. Wir wollen heute die Entscheidung treffen, Herr, zu dir immer zu rennen, Herr, damit dein Heiliger Geist uns diese Kraft schenkt, Herr, dass wir wie Adler große Strecke ohne großen Aufwand fliegen können, Herr. Vater, ich danke dir für dein Wort und danke dir für deine Gemeinde und ich bete, Herr, bete, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, dass in der Gemeinde, dass es nicht um uns geht, sondern um dein Reich und um deine Gerechtigkeit, Herr. Und ich bete, dass in dieser Gemeinde, Herr, dass deine Gerechtigkeit, Vater, offenbart ist, Herr. Dass jeder das erleben darf, Herr. Und dass keiner hier denkt, Herr, dass der ist gar nicht bevorzugt, sondern die anderen, Herr. Sondern er gehört dazu, Herr. Und dass wir uns freuen, dass er hier ist, Herr. Danke dir, dass wir hier dienen dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du auch uns segnest und die Woche auch, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.